Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Manipulieren und Volkswagen, das darf nie wieder vorkommen. Mit diesem Satz trat Vorstandschef Martin Winterkorn am 22. September 2015 vor die Kameras. Mr. Volkswagen entschuldigte sich, räumte Fehlverhalten ein und versprach, wir klären das auf. Kurz davor war herausgekommen, dass bei Volkswagen angeblich abgasfreundliche Dieselfahrzeuge systematisch manipuliert worden war. Einen Tag später trat Winterkorn zurück und die umfassende Klärung der Verantwortung für die Manipulation dauert bis heute an. Heute gab es dazu Urteile, die vielleicht auch Autofahrer interessieren. Mehr dazu gleich. Wenn Sie Ihre Gasheizung gegen eine moderne, klimafreundlichere Gasheizung austauschen, Entschuldigung, gegen eine klimafreundlichere Heizung allgemein austauschen, dann ist der Gasanschluss überflüssig. Und was damit tun, stellt sich dann. Die Frage, nur stilllegen oder komplett ausbauen, egal wie Sie sich entscheiden, das kostet Geld und wir haben nachgefragt, was welche Wirkung hat. Hitzebekämpfung in der Stadt, da geht der Trend dahin, die im Untergrund verbannten Gewässer wieder nach oben zu holen. Wir blicken auf den Online-Klick statt Behördengang. Wie einfach funktioniert die Bund-ID und im Verbrauchertipp geht es um Wandern mit dem Hund. Mit Urteilen einschließlich Gefängnisstrafen endete heute der erste Strafprozess im Zusammenhang mit der VW-Diesel-Affäre. Mit einer Software hatte Volkswagen die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen manipuliert. Im Testbetrieb auf dem Prüfstand kamen die Autos sauberer daher als später auf der Straße. US-Behörden hatten den Skandal 2015 aufgedeckt. Volkswagen wurde mit Klagen überschüttet und musste Autos nachrüsten. Aus Braunschweig zum Urteilsergebnis Torben Hildebrandt.
Zwei Verantwortliche müssen ins Gefängnis für 2 Jahre und 7 Monate und für 4,5 Jahre. Zwei weitere ehemalige VW-Manager hat das Landgericht zu Bewährungsstrafen verurteilt. Sie bleiben also auf freiem Fuß. Für das Gericht war am Ende klar, alle waren in den millionenfachen Dieselbetrug verstrickt, manche mehr, manche weniger. Die Verurteilten sehen sich dagegen als Bauernopfer. Sie hatten während des Prozesses eingeräumt, dass es Probleme mit den Dieselmotoren gab. Es sei aber nie darum gegangen, zu betrügen. Mit dem Urteil heute endet der erste Strafprozess im Zusammenhang mit der VW-Diesel-Affäre. US-Behörden hatten den Skandal 2015 aufgedeckt. Volkswagen hatte mit einer Software Abgaswerte von Dieselfahrzeugen manipuliert. Im Testbetrieb auf dem Prüfstand kamen die Autos sauberer daher als später auf der Straße. Volkswagen wurde mit Klagen überschüttet und musste Autos nachrüsten. Bis heute hat Dieselgate VW mehr als 32 Milliarden Euro gekostet. Der damalige Konzernchef Winterkorn musste im Zuge des Skandals zurücktreten. Der Strafprozess gegen ihn läuft noch.
Torben Hildebrandt über die Urteile im VW-Prozess. Wenn die Gasheizung nicht mehr benötigt wird, weil zum Beispiel mittlerweile eine Wärmepumpe das Haus heizt, braucht der Eigentümer oder die Eigentümerin auch den Gasanschluss nicht mehr. Dann stellen sich verschiedene Optionen. Nur stilllegen oder komplett ausbauen. Je nach Energieversorger fallen die Kosten dafür ganz unterschiedlich aus und die Rechtslage ist auch nicht ganz klar. Klaus-Martin Höfer hat nachgefragt.
Wird eine Ölheizung ausgebaut, ist es einfach. Es muss lediglich kein Heizöl mehr bestellt werden. Beim Gas dagegen müssen Verträge gekündigt werden. Thomas Zwinger von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen nennt 3 Möglichkeiten, wie Kunden mit dem Gasanschluss umgehen können.
Die erste wäre, ich lasse den Anschluss einfach inaktiv schalten. Die Messeinrichtung bleibt drin, der Anschluss bleibt erhalten, sodass, wenn ich mir das dann doch anders überlege und mal wieder Gas beziehen möchte, kann ich das sofort wieder aktivieren. Da sind auch keinerlei Arbeiten an der Leitung oder im Haus erforderlich, sondern es wird einfach kein Gas mehr bezogen, aber der Anschluss bleibt erhalten.
Bei der zweiten Variante bleibt es nicht nur bei einem Schreiben, den monatlichen Gasbezug zu kündigen, sondern man beantragt die Stilllegung. Dazu wird dann der Zähler ausgebaut. Und dann gibt es noch die Möglichkeit des kompletten Rückbaus.
Da wird tatsächlich die Gasleitung physisch abgetrennt von der Hauptgasleitung und der Teil zwischen meinem Hausanschluss, also hinter der Hauptabsperreinrichtung in meinem Haus bis zur Hauptgasleitung, das wird zurückgebaut. Das heißt, da bleibt dann wirklich in meinem Garten oder auf meinem Grundstück nichts mehr von der Leitung übrig.
Außer möglicherweise dem untauglich gemachten Leerrohr. Was bei diesen 3 Möglichkeiten, aus dem Gasbezug auszusteigen, an Kosten auf die Kunden zukommt, ist je nach Region und Gasversorger sehr unterschiedlich. Eine Umfrage der Verbraucherzentrale NRW ergab eine ziemliche Bandbreite.
Die Mehrzahl derer, die sich bei unserer kleinen Umfrage zurückgemeldet haben, stellen diesen inaktiven Anschluss kostenlos zur Verfügung. Aber es gibt auch welche, da kostet es dann monatlich 13 Euro. Bei der Stilllegung ein ähnliches Bild, auch sehr unterschiedlich. Auch dort gibt es die überwiegende Anzahl derer, die sich zurückgemeldet haben bei unserer Umfrage, geben die Stilllegung kostenlos. Es gibt aber auch Kosten von rund 1250 Euro, die in Rechnung gestellt werden.
Also einmalig. Eine große Bandbreite für den Umgang mit Kosten beobachtete Verbraucherschützer Zwinger auch beim kompletten Rückbau.
Auch da gibt es einige Anbieter, die den Rückbau kostenlos ausführen. Und hier haben wir Kosten von 0 bis der Maximalfall war 6.000 Euro.
Kosten für einen Gasneuanschluss dürfen pauschalisiert auf Kunden umgelegt werden, ebenso wie Änderungen am Netz, wie es allgemein formuliert ist. Geregelt wird dies grundsätzlich in der Niederdruckanschlussverordnung. Bis vor wenigen Jahren war dies kaum ein Thema, da ständig mehr Gasverträge abgeschlossen wurden. Doch dies hat sich geändert, erläutert Sandra Dui vom Fachinformationsdienst Finanztipp.
Jetzt langsam stellen die Netzbetreiber fest, dass es entweder zu einer Pattsituation kommt, es werden genauso viele Gasleitungen zurückgebaut wie zugebaut, oder tatsächlich es liegt ein leichter Rückgang vor. Und das ist natürlich für die Gasversorger oder auch die Netzbetreiber mit Kosten verbunden. Denn die Netze bezahlen sich ja nicht von selbst, wird immer auf die Verbraucher umgelegt. Jetzt ist das aber rechtlich nicht ganz geklärt, ob denn eine Änderung oder ob eine Stilllegung auch eine Änderung ist. Das Gesetz gibt das auch nicht her.
Dies bestätigt auch die Bundesnetzagentur. Bei einem vom Kunden beantragten Rückbau sei die Kostenfrage allerdings eindeutig. Der Energieversorger darf tatsächlich die Kosten umlegen. Verbraucherschützer empfehlen bei den verwirrenden Bestimmungen und den unterschiedlichen Gebührenbescheiden, erst einmal mit dem Energieversorger zu sprechen und dann zu entscheiden. Dass offensichtlicher Regelungsbedarf ist, hat das Bundeswirtschaftsministerium mittlerweile erkannt. In einem sogenannten Green Paper zur Transformation der Gas- und Wasserstoffverteilernetze wird eine Neuregelung angemahnt. Insbesondere die Bestimmungen zur Stilllegung von Anschlüssen solle überprüft werden. Wann und wie neue Regeln umgesetzt werden, ist allerdings unklar. Gasheizungsbesitzer sollten den Ausbau deswegen jedenfalls nicht verschieben, rät Sandra Dui. Ihr Tipp für alle, die einen staatlichen Zuschuss für den Ausbau erhalten?
Diese Kosten, die kann ich auch bei der Heizungsförderung einreichen. Mit Umfeldmaßnahmen zum Heizungseinbau, beispielsweise einer Wärmepumpe, gehört das zu den förderfähigen Kosten. Und dann kann ich mir das eben auch mit den 30 oder 50 oder sogar 70%, je nachdem, wie viel ich da individuell bekomme, mit fördern lassen.
Was tun mit einem überflüssigen Gasanschluss? Martin Höfer hat für uns nachgefragt. Die internationale Konferenz Urban Future zur Zukunft der Städte gibt es seit 2014 jedes Jahr in einer anderen europäischen Stadt. Dieses Jahr war das polnische Łódź Gastgeber. Über 1600 Teilnehmende aus den Fachbereichen Architektur und Stadtdesign, Stadtplanung, Politik, Soziologie, Garten- und Landschaftsbau trafen sich und tauschten sich über künstliche Intelligenz und die Wiederbelebung schrumpfender Industriestädte aus. Ein Schwerpunkt in Łódź war auch die Renaturierung städtischer Räume. Martin Zehringer über verdrängte Gewässer, denen wieder mehr Raum gegeben wird.
Łódź ist heute mit ca. 650.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Polens. Früher war sie bekannt als polnisches Manchester. Am Anfang verfügten die Textilfabriken über ein natürliches Netzwerk von Gewässern für ihre Wassermühlen. Nach der Erfindung der Dampfmaschine wurden die Flüsschen und Bäche für industrielle Abwässer missbraucht, was zusammen mit der wachsenden Menge häuslicher Abwässer bald so unerträglich wurde, dass man sie in ein unterirdisches Tunnelsystem verbannte. Das soll heute wieder geändert werden. Eine der über 20 Stadtführungen der Urban Future Konferenz bringt die verborgenen Flüsse ans Licht. Krzysztof Olkusz zeigt uns auf seiner Tour einzelne Kanaldeckel, durch die man einen Blick nach unten werfen kann. Da fließen tatsächlich muntere Bäche. Mit solchen Gucklöchern wollen die Landschaftsarchitekten eine sinnliche Verbindung zur verborgenen Stadtnatur herstellen. Im weitläufigen Stadtraum ohne echte Mitte könnten die vergessenen Gewässer identitätsstiftend und verbindend wirken. Zur sozialen Komponente kommt natürlich das Klima. Auch Lodz wird jedes Jahr heißer und Wasser kühlt die Stadtluft nur, wenn es oberirdisch fließt. Mit Hilfe von EU-Mitteln will die Stadtverwaltung als erstes den kleinen Fluss Lamos renaturieren. Auch in Kopenhagen soll das Wasser nach oben, aber aus anderen Gründen. 2011 war die Kanalisation der Stadt an einem katastrophalen Jahrhundertregen gescheitert. Die gesamte untere Stadt war überflutet. Kopenhagen verzichtete bewusst auf eine teure Sanierung der Kanalisation und entwickelte das Prinzip der blau-grünen Stadt. Hunderte kleine Projekte im Stadtraum verteilt sollen das Regenwasser an der Oberfläche halten. Tina Sorby war damals die Stadtarchitektin von Kopenhagen. Es sei immer ein Kampf um den Raum. Mehr Raum für das Fahrrad, mehr Raum für Fußgänger, mehr für E-Scooter und Straßencafés für eine lebendige Stadt. Es müsse immer ausgehandelt werden. Und mal ist da ein Parkplatz sinnvoller, mal ein Fahrradweg. Und manchmal sei vor allem die Natur relevant. Sonst überhitze sich die Stadt. Im Kopenhagener Klimaquartier auf Österbro entsiegelte die Stadtverwaltung 20% des Asphalts, schuf viele neue Grünflächen und verlor trotzdem keinen Parkplatz. Der Konflikt zwischen Autoverkehr und Stadtnatur, ein Dauerthema. Professor So Hong No von der Yonsei University präsentiert ein bekanntes koreanisches Beispiel für Renaturierung. Innerhalb von nur knapp 2 Jahren wurden in Seoul 5,4 Kilometer Autobahn über einem Fluss abgerissen. Die Maßnahme brachte die Bevölkerung wieder in Kontakt mit dem Fluss. Die Entfernung des Transitverkehrs und der jetzt frei über die Wasserflächen ziehende Wind beendeten die extreme Luftverschmutzung. Die Maßnahme wird als Paradigmenwechsel betrachtet. Seoul für Menschen und nicht für Autos. Ähnliche Beispiele gibt es aus Paris und Madrid. Sämtliche Renaturierungsstrategien beziehen sich auf den Klimawandel. Das sei ein schon lange gesetztes Thema, das müsse man hier gar nicht mehr extra betonen, so der Urban Future-Leiter Gerald Babelsutter aus Graz.
Wir hatten gestern in der Eröffnung auch die Hitzebeauftragte von der UNO. Die war hier und hat halt einfach mal so gezeigt, was allein in den letzten 3 Jahren an Hitzeprobleme in Europa entstanden sind.
In Berlin will die Initiative Baumentscheid mit einem Volksbegehren gegen das Hitzeproblem der Zukunft angehen. Heinrich Strößenreuter, Mitbegründer der Initiative.
Also wir sprechen hier nicht irgendwie über Nebenthema und so nette Öko-Themchen, dass ein bisschen mehr Bäumchen in der Stadt sein wollen. Es geht um die Frage, werden wir in 10, 20 Jahren noch halbwegs erträglich in unseren Städten leben können?
Auf die Stadt Berlin kämen 7 Milliarden Euro Investitionen in 1 Million Bäume zu. In kleine Parks, in Klimaanpassungen, die bis 2040 zu tätigen sind. Das klingt nach viel Geld. Ist es nicht, sagt Strößenreuter und rechnet vor, in 15 Jahren seien das gerade mal 130 Euro pro Steuerzahler und Jahr.
Martin Zehringer über die Rückkehr der Gewässer in die Stadt. Mehr Digitalisierung, Behördengänge leichter online erledigen, das gehört zu den vielen Versprechen der neuen Bundesregierungen. Was viele nicht wissen, schon heute kann vieles mit der Online-Ausweisfunktion gemacht werden. Dafür gibt es die Bund-ID, ein digitales Konto für jeden von uns, inklusive Postfach für Bescheide und Dokumente von Behörden. Eigentlich praktisch, aber zuvor muss sich ein jeder und jede dafür registrieren. Wie einfach geht das? Burkhard Vorländer hat bei einem Versuch über die Schulter geschaut.
Mit der Bund-ID digital und sicher gegenüber Behörden ausweisen.
Unsere Testerin Naomi sieht sich auf ihrem Laptop ein Erklärvideo über die sogenannte Bund-ID an.
Direkt vom Sofa aus einen Antrag auf BAföG.
Die 27-jährige Ergotherapeutin braucht ein polizeiliches Führungszeugnis für ihren Arbeitgeber. Und das will sie mit dem neuen online-fähigen Ausweis beantragen. Zu erkennen am kleinen grün-blauen Kreis auf der Rückseite. Doch das Erklärvideo ist ganz schön kompliziert.
Was ich verstanden habe, ist, dass ich verschiedene Möglichkeiten habe, mich anzumelden und dass es verschiedene Sicherheitsstufen gibt.
Diese Sicherheitsstufen sind notwendig für die unterschiedlichen Dokumente, die man online beantragen kann. Für das polizeiliche Führungszeugnis benötigt Naomi das höchste Sicherheitsniveau und muss sich mit ihrem neuen Personalausweis mit Online-Funktion identifizieren. Gar nicht so einfach, findet nicht nur Naomi. Marie-Susanne Kühr ist Professorin für User Experience Design an der Rheinischen Hochschule in Köln. Sie sieht die Nutzerfreundlichkeit der Bund-ID kritisch.
Es gibt die Seite der Verwaltung, Verwaltungsdeutsch, Juristendeutsch. Und dann gibt es Programmierer und Techniker, die setzen so etwas um. Und oft fehlt das dazwischen. Der Redakteur, die Designerin oder der Designer, die sich nochmal darüber Gedanken machen, wenn ich das jetzt hier lese, was verstehe ich eigentlich?
Vielleicht hakt auch deshalb Naomis Anmeldung. Zu viele Informationen, mit denen sie sich alleingelassen fühlt. Eine PIN, eine Ausweis-App fürs Handy, dann nochmal eine für den Laptop. Außerdem muss das Handy über eine NFC-Funktion verfügen. NFC bedeutet Nahfelderkennung, wie beim kontaktlosen Bezahlen mit der Geldkarte. Damit erkennt das Handy den onlinefähigen Personalausweis, wenn man ihn direkt dran hält. Und so weist man sich digital aus.
Aber es ist jetzt nicht super selbsterklärend und zwischendurch war ich echt ein bisschen verzweifelt.
Die Bund-ID bzw. Deutschland-ID, wie sie künftig heißen soll, ist für den Bund ein wichtiges Element für mehr digitale Angebote. Sie soll Kosten sparen. Vor allem sollen aber die Bürgerämter entlastet werden. Bisher haben nur knapp 6 Millionen Menschen eine Bund-ID. Damit die Behörden aber wirklich digital werden können, sollen möglichst bald alle Bundesbürger eine haben. Also gut 80 Millionen. So viele Daten und so viele einzelne Behörden, die ihre Systeme mit der Bund-ID verknüpfen, das sehen Datenschützer wie Daniel Leisegang von netzpolitik.org kritisch.
Entsprechend groß ist auch das Potenzial, dass es dort Sicherheitslücken gibt, auf die dann Cyberkriminelle, Dritte, die dort andere Absichten haben, zugreifen können und dann eben Daten herausfischen können.
Naomi hat ihr Führungszeugnis endlich erfolgreich beantragt. Es soll in 2 Wochen kommen, allerdings noch ganz analog, per Post. Trotzdem gut, findet Naomi.
Ich muss nicht mehr dahin fahren, wenn ich jetzt meine ID habe, meine PIN-Nummer habe. Und dann kann man es wirklich auch von zu Hause aus machen. Das finde ich schon sehr praktisch.
Noch praktischer soll es werden, wenn alle angeforderten Dokumente in Zukunft automatisch in einem persönlichen Bund-ID-Postfach landen.
Burkhard Vorländer berichtete. Solarbetrieben im handlichen Kleinformat oder mit sehr viel Power. Bei den Powerbanks gibt es mittlerweile viel Auswahl, um Smartphones und Laptops auch mobil aufzuladen. Aber wie sicher sind die eigentlich? Denn wegen Brandgefahr verbieten immer mehr Airlines, diese beispielsweise in die Gepäckablage zu packen. Katharina Wilhelm über die Frage, was man bei der Anschaffung einer Powerbank beachten müsste.
Beim Kauf einer Powerbank kommt es vor allem auf ein Wörtchen an, Milliamperestunden. Die Einheit verrät, was die mobilen Aufladestationen überhaupt leisten können, erklärt Florian Ostermann, Testleiter bei Stiftung Warentest.
Also es gibt die kleineren Powerbanks, die haben so um die 10.000 Milliamperestunden steht da drauf. Damit kann man es dann so 1 bis 3 Mal laden, je nachdem welches Smartphone man hat. Wenn man diese größeren Powerbanks, die haben so um die 20.000 Milliamperestunden nimmt, damit dann halt entsprechend doppelt so lang.
Damit die Powerbank auch wirklich so viel Power liefert, wie man benötigt, sollte man sie auch wieder richtig aufladen. Wie das am besten geht, dürfte vielleicht den einen oder anderen überraschen.
Man sollte es eigentlich vermeiden, sie möglichst voll zu laden und möglichst leer zu laden. Also weil auch ein Smartphone mag es nicht leer zu laufen und mag auch nicht über 80% geladen zu werden. Wenn man sich in diesem Bereich hält, so zwischen 20 und 80%, hält der Akku am längsten.
Bei manchen Geräten gibt es auch eine Schnellladefunktion. Wer die braucht, der benötigt eine Powerbank mit USB-C-Anschluss und dem Hinweis Power Delivery. Sogar kabellos kann man mittlerweile laden, nur durch das Auflegen des Handys auf die Powerbank. Experten sind aber skeptisch. Die kabellosen Powerbanks haben oft weniger Leistung. Auch solarbetriebene Powerbanks gibt es im Angebot. Die haben Florian Ostermann von Stiftung Warentest aber noch nicht überzeugt.
Ich sehe dazu 2 Probleme. Erstens ist diese Fläche, diese Solarfläche, sehr, sehr klein. Ein Vollladen dazu ist unrealistisch. Und das nächste ist, dass man Powerbanks, um sie halt zu schützen, auch sich selbst zu schützen, nicht unbedingt in die pralle Sonne legen sollte. Also Hitze und Kälte ist ungünstig. Und das widerspricht natürlich dann die Verbindung mit einem Solarmodul in dem Gerät selbst.
Defekte Powerbanks können richtig gefährlich werden, warnt Hermann Dinkler. Er ist unter anderem Referent für Brandschutz beim TÜV-Verband.
Die Lithium-Ionen-Akkus, die ja in diesen Powerbanks drin sind, die haben ja eine hohe Energiedichte. Und wenn es da zu irgendeiner Schädigung kommt, kann diese hohe gespeicherte Energiedichte dann irgendwo dann ziemlich zügig irgendwo frei werden. Und wie das dann enden kann, weiß man, mit hoher Temperatur anzubrennen, Funkenfluch und ähnliches.
Bei den meisten Fluglinien sind Powerbanks nur noch im Handgepäck erlaubt, weil sie so besser überwacht werden können. Einige asiatische Airlines gehen aber noch einen Schritt weiter und verbieten seit diesem Frühjahr das Anschließen und Laden der Powerbanks. Außerdem müssen sie in Sichtweite des Passagiers bleiben. Wie bei allen elektronischen Geräten sei es wichtig, eine sicher getestete Powerbank zu kaufen, betont Dinkler vom TÜV.
Das heißt also zumindest ein CE-Kennzeichen oder es gibt auch ein FCC-Kennzeichen teilweise, das ist eine amerikanische Variante. Beides sagt eigentlich aus, dass zumindest mal offiziell das Gerät dann irgendwo dann bestimmten minimalen Sicherheitsanforderungen irgendwo entspricht.
Außerdem sollten die Powerbanks am besten so pfleglich behandelt werden wie ein Smartphone oder Laptop, die man mit ihnen laden will. Also am besten nicht runterfallen lassen und auch am besten nur unter Aufsicht laden.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Hunde sind für ihre Besitzer Familienmitglieder mit vier Pfoten. Wenn Zweibeiner etwa gerne wandern, dann möchten sie meist auch ihren vierbeinigen Freund dabei haben. Nun sind Hunde zwar bewegungsfreudig, doch unvorbereitet sollte man mit ihnen keine längere Wanderung antreten. Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
An den Streifzügen durch die Natur schätzt Annette Anlauf aus Bochum vor allem die gemeinsamen Momente mit ihrer vierjährigen Mischlingshündin Miller.
Dass man einen Kamerad dabei hat. In erster Linie. Und dass man da zu zweit ist, immer wieder den Hund auch ruft und aufpasst. Die Hunde laufen gerne, sind gerne in der Natur und schnüffeln gerne.
Allerdings, warnt Annette Anlauf, sollte man mit dem Vierbeiner nicht einfach loslaufen, sondern ihn langsam vorbereiten. Zum Beispiel durch längere Gassi-Runden.
Und das nicht nur immer 10 Minuten, sondern auch mal eine halbe Stunde, Stunde, manchmal auch 2 Stunden.
Diese Vorbereitung empfiehlt auch Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.
Wenn der Hund dann die kürzeren Strecken problemlos schafft, dann kann man natürlich die Kilometerzahl steigern, das Tier langsam eben daran gewöhnen.
Wandern, betont Lea Schmitz, sollte man nur mit ausgewachsenen Tieren, da bei Welpen die Knochen und Muskeln noch nicht fertig ausgebildet sind. Aber auch bei ausgewachsenen Hunden sei es sinnvoll, sie vor einer längeren Wanderung noch einmal von einem Tierarzt durchchecken zu lassen. Andererseits ist nicht jeder ausgewachsene Hund per se für eine Wanderung geeignet.
Kleine Hunde mit kurzen Beinen, die müssen natürlich entsprechend mehr Schritte machen als die großen und sind deshalb für längere Wanderungen in der Regel weniger gut geschaffen.
Ob ein Hund fürs Wandern geeignet ist, das hängt, so Lea Schmitz, nicht nur vom Alter und Gesundheitszustand ab, sondern auch von der Rasse.
Golden Retriever zum Beispiel oder auch viele andere große Rassen neigen zu Hüftproblemen. Und dann gibt es Qualzuchtrassen wie Möpse oder französische Bulldoggen, die kurzköpfig sind, die schlecht Luft bekommen, Atemprobleme haben und sich deshalb besser nicht zu sehr anstrengen sollten.
In den Rucksack des Zweibeiners gehört alles, was der Vierbeiner unterwegs benötigt.
Unbedingt ins Wandergepäck für den Hund gehört natürlich ausreichend Wasser in einer Trinkflasche für Hunde oder es gibt solche faltbaren Wassernäpfe, die auch leicht sind und gut in den Rucksack passen.
Leckerlis und die gewohnte Decke sollten auch nicht fehlen. Wer mit seinem Tier mehrere Tage mit Übernachtungen unterwegs sein will, der sollte bedenken,
dass der Hund natürlich aufgrund der höheren Belastung auch mehr Energie braucht und dass man da eben auch ein bisschen mehr Futter einpackt, als er vielleicht normalerweise im Alltag bekommen würde.
Unverzichtbar ist ein Erste-Hilfe-Set für Hunde mit Desinfektionsmittel, Verbandmaterial und Zeckenzange. Eine Wandertour mit Hund will bis ins Detail vorbereitet sein, denn es kann immer vorkommen, dass der Hund sich verletzt.
Deshalb macht es Sinn, sich im Vorfeld zu informieren, welche Tierarztpraxen in der Nähe sind, um da schnell einen Kontakt zur Hand zu haben.
Welche Strecke ein Hund pro Tag problemlos schafft, das hängt von seiner Kondition ab. Darum ist es wichtig, darauf zu achten, wie sich der Vierbeiner verhält.
Man kann sagen, solange der Hund munter neben seinen Menschen herläuft oder sogar vorausläuft, ist das ein gutes Zeichen. Spätestens aber, wenn der Hund beginnt, langsamer zu laufen, lustlos nebenher zu trotten oder sogar zurückzufallen, dann ist es auf jeden Fall Zeit für eine längere Pause.
Bei guter Vorbereitung sind Wanderungen für den Zwei- und den Vierbeiner eine Abwechslung vom Alltag. So wie für Annette Anlauf und ihren Hund eine Tour rund um den Feldberg im Schwarzwald.
Ich bin 3 Tage gewandert und ja, ich würde sagen, abends war platt. Ganz klar, sah man auch. Und ansonsten hat es ihm Spaß gemacht und das war okay so für den Hund.
Soweit der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Und mehr Tipps Urlaub mit Tieren gibt es übrigens in der Sendung Marktplatz nachzuhören in der Deutschlandfunk-App. Hier geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag. SPD-Politiker fordern Stopp der Waffenlieferungen ab Israel. Ich danke, ich bin Jule Reimer.